Den Bibelvers Johannes 3, Vers 16 kennt jeder. Ne? Und brauche ich gar nicht zitieren, weil ich denke, jeder kann es auswendig. Ein total wichtiger Vers, total wichtiger Text. Ja? Darum ist es auch wahrscheinlich der meist bekannte Bibelvers, den es gibt. Und ich wurde so beeindruckt vom Vers 18. Ne? Vers 18. Wenn man so denkt, Vers 16 spricht die Liebe Gottes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesendet hat. Und wenn man so denkt, ja, was könnte dann der Vers 17 oder der Vers 18 handeln, um welches Thema? Vers 17 ist noch im gleichen, sagen wir so, im gleichen Ton wie Vers 16, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ne? Okay, das bleibt noch im gleichen Ton. Aber Vers 18, dieser Vers ist irgendwie im Laufe dieser Woche oder zwei Wochen, irgendwie habe ich den gelesen und habe gedacht, nee, Johannes 3,18 kann nicht sein. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das heißt, wer nicht an Jesus glaubt, ist schon verurteilt, sagen wir so. Ne? Ist schon gerichtet, ist schon verurteilt. Ein negativ besetztes Vers, sagen wir mal so. Ein Vers, wo man quasi so unsichtbar einen Zeigefinger sieht. Ne? Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und ich habe dieses Kapitel, ganze Kapitel Johannes 3, zigmal durchgelesen und nachgedacht, um was geht es im Vers 18, und bin zu den letzten Verse dieses Kapitels gekommen, wo Johannes der Täufer eine kleine Rede hält. Nachdem die Leute gesagt haben, hör mal zu Johannes, der Jesus, den du selber getauft hast, ne, den du so sehr gelobt hast, jetzt ist er eine Konkurrenz zu dir. Ne? Er tauft auch Leute, er predigt auch, ne, nimmt dir die ganzen Nachfolger ab, ne, weg. Ne? Deine Gemeinde schrumpft jetzt, weil er ne, so viel Erfolg hat. Ne? Du gehst pleite, weil er, ne, weil du ihm jetzt den Weg aufgemacht hast. Ne? Und was sagt Johannes der Täufer? Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Und ich habe diesen letzten Vers quasi wie eine Zusammenfassung, weil ich beschäftige mich viel mit Schreiben, mit Texte schreiben und so, und man weiß, ein Text sollte, sagen wir so, man gibt den Schülern diesen Ratschlag, Anfang, Mitte, Ende oder Anfang, Körper, Ende. Zusammenfassung, ne? Eine Zusammenfassung. Und da kommt wieder dieses negative Wort, wer nicht an den Sohn glaubt, über den, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Ne? Ganz stark. Zorn Gottes, ne? Bleibt auf ihn. Ganz starkes Wort. Wie erkläre ich jetzt diese negativ besetzten Worte? Ich will noch zwei Verse lesen, nämlich Vers 11 und 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, jetzt spricht Jesus zu Nikodemus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Ja? Hier spricht Jesus mit Nikodemus, und wir wissen, dass Jesus sich mit Nikodemus unterhalten hat. Und wir wissen auch, um welches Thema Jesus mit Nikodemus besprochen hat. Welches Thema hat er mit Nikodemus? Wahrscheinlich viele von euch erinnern sich noch, ne, dass Jesus ein wichtiges Wort gesagt hat zu Nikodemus in Vers 3. Ne? Irgendwas müssen wir tun. Ne? Neugeboren werden. Wer nicht neugeboren? Ne? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie verzahnen sich diese verschiedenen Texte, diese verschiedenen Aussagen zusammen? Und ich habe das alles zusammen, ich habe verstanden, dass das alles zusammenkommt durch das Wort Glauben. Glauben, weil natürlich, wenn wir sagen, Vers 16, ne, Gott hat die Welt so sehr geliebt und wenn wer an Jesus glaubt, der wird gerettet. Ne? Und wenn wir dieses kleine Wort Glauben jetzt nicht richtig verstehen, wenn wir sagen, ja, glaub an Jesus und du wirst gerettet, da steht es, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, ne? Er hat seinen Sohn gegeben, du musst nur an ihn glauben und fertig. Ist ein leicht so hingesagtes Wort. Und da würden viele sagen, ja, aber was für einen Grund habe ich zu glauben an Jesus, an seinen Tod? Was für einen Grund habe ich? Ne? Es gibt so viele Leute, die mir Behauptungen machen. Wenn ich jetzt jede Behauptung glaube, den mir jemand macht, dann werde ich verrückt. Ne? Die meisten sind Lügen oder so, die Menschen mir auftischen. Es geht um das Wort Glaube. Und zweimal in diesem Kapitel wird gesagt, dass die Menschen nicht glauben. Jesus sagt, aber niemand glaubt. Und auch Johannes sagt, niemand will an Jesus glauben. Welchen Grund haben wir, um an Jesus zu glauben? Und hier erzählt Jesus und auch Johannes, die sagen quasi das Gleiche. Johannes sagt quasi das Gleiche wie Jesus, nur in seinen eigenen Worten. Jesus sagt, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Welche irdischen Dinge sind die? Weil Jesus diese Vergleiche macht. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Warum spricht das Jesus? Und warum ist dann Nikodemus so verblüfft und sagt, ja, kann ich wieder zum Schoß meiner Mutter gehen und so weiter? Ne? Jesus hat natürlich nur einen Vergleich gemacht. Er kann diese geistliche Realität nicht in Worten ausdrücken, weil unser Vokabular das nicht, diesen geistlichen Reich nicht umfassen. Ne? Er muss weltliche Sachen benutzen als Vergleich. Natürlich ist der die geistliche Geburt nicht vergleichbar, 1:1 für eine leibliche Geburt. Das ist ein Vergleich, da müssen wir schon verschicken, dass das im übertragenen Sinn gesprochen ist. Und Jesus sagt, wenn ihr das nicht versteht, wie könnt ihr diese Sachen verstehen, die weit darüber hinausgehen, die himmlischen Sachen? Und er sagt einige, ja, komische Worte, sag mal so. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Er meint damit, dass er selbst, ne, er sagt das nicht, hör zu, ich bin vom Himmel gekommen, ne? Aber Johannes, der sagt das deutlich. Jesus ist vom Himmel gekommen, das heißt doch, Fleisch wird, dass Jesus Fleisch geworden ist, er ist gekommen. Und dadurch hat er eine bestimmte Autorität, weil er die geistlichen Sachen persönlich kennt. Er kommt von dort, er kommt von dieser Realität, er kommt von diesem Universum, von dieser Dimension, von dieser geistlichen Dimension. Er ist dorthin gekommen. Darum hat er Autorität, über diese Sachen zu sprechen. Nur ihm fällt es schwer, weil es die so von einer anderen Natur sind. Aber er hat noch weitere Gründe, um Autorität zu haben, um über diese Sachen zu sprechen. Eine zweite Autorität ist, dass Gott ihn gesendet hat. Das steht auch hier. Gott hat ihn gesendet. Hierher, Gott hat gesagt, geh dorthin. Ja, das ist auch eine Autorität, wenn jemand mit viel Autorität sagt, ne, zu einem Mitarbeiter oder so ein Chef von einer Firma sagt zu seinem Mitarbeiter, geh dorthin und erledige das und das. Das heißt, er geht in der Autorität des Chefs, ne, weil er es angeordnet hat. Ne? Und so Jesus ist hierher gekommen in der Autorität Gottes, um zu predigen, um den Menschen die gute Nachricht zu bringen und die Botschaft über Gott, über den Glauben und so weiter. Es ist ein zweiter Grund, warum Jesus Autorität hat, um darüber zu sprechen. Aber der dritte Grund ist, weil er selber auch Gott ist. Es ist ja ein zusätzlicher Grund, warum er so viel Autorität hat. Ja, und darum spricht Johannes der Täufer so sehr, so viel über Jesus. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Das heißt, wir Menschen können nur über die irdischen Sachen sprechen, weil das ist, was wir kennen. Aber wer von oben, das heißt, natürlich ist der Himmel nicht oben, aber das ist so ein positiv besetzt, wenn wir sagen, oben Himmel, ne? Unten Hölle. Das heißt, das hier bedeutet vom Himmel, von der guten Sein. Jesus ist von dort gekommen und der weiß, was er redet. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Ne? Natürlich war es kompliziert für Jesus, zu predigen über Sachen, die Leute nicht kennen. Und darum haben viele gesagt, ja, was redet er da für einen Unsinn oder so. Ne? Und auch Nikodemus hatte Schwierigkeiten, als Jesus ihm gesagt hat, ne, du musst neu geboren werden. Ne? Er hatte Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und Jesus hat sich angestrengt, hat verschiedene Gleichnisse benutzt und so weiter. Aber hier müssen wir verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir die Logik Jesu folgen. Es geht auch darum, dass wir versuchen zu verstehen, die Logik dieser ganzen Sachen, Neugeburt, Geburt durch den Geist, Geburt durch das Wasser, wie er hier schreibt, was bedeutet das? Ist wichtig, dass wir das folgen, aber es ist wichtig, auch das zu verstehen. Es geht nicht nur darum, die Logik Jesu zu verstehen als ein Philosoph, aber zu verstehen, dass er selber als Person eine Autorität hat. Dass er selber nur die Tatsache, dass er das gesagt hat, schon eine Kraft hat. Wenn er hier in Vers 3 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Naja, das ist auch teilweise eine Androhung, weil er sagt, pass auf, ne, wenn du das nicht hast, dann hast du ein Problem, dann hast du keine Kommunikation zu dem Reich Gottes, dann verstehst du das Reich Gottes nicht, dann hast du das Leben, das göttliche Leben in dir nicht, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Natürlich ist das auch ein Angebot. Ja, okay, wenn ich nicht neu geboren bin, habe ich ein Problem, ich kann das Reich Gottes nicht sehen, ich kann die geistlichen Sachen nicht verstehen. Wie werde ich dann neu geboren? Jesus bietet das an, Neugeburt. Das heißt, dass wir geistliche Leben, dass Gott in uns reinkommt, dass Gott uns berührt. Und ne, quasi, wenn wir jetzt unser Finger in eine Steckdose stecken, ne, dann wird unser ganzer Körper elektrisiert sozusagen. Und wenn ich sage, wenn Gott uns berührt, ne, kommuniziert er uns sein Wesen. Er gibt uns, was uns verändert. Unser ganzes Wesen verändert. Eine geistliche die Fähigkeit, die geistlichen Sachen teilweise zu verstehen. Ich sage mal teilweise, weil vieles ist noch bedeckt, aber schrittweise, dass wir einen Bezug zu den geistlichen Sachen bekommen. Jesus hat das gesagt, du musst das tun, neu geboren werden. Und wenn er mit dieser ganzen Autorität kommt und das sagt, dann können wir das annehmen oder wir können das ablehnen. Wir können sagen, nee, Jesus, ne, will ich nicht, ne, möchte ich nicht. Ne. Obwohl es so wichtig ist und so weiter, interessiert mich nicht. Können wir sagen, wir sind frei. Gott hat uns diese Freiheit gegeben in diesem Moment. Bis zum Tag, wo wir sterben, bis zu diesem Tag haben wir die Freiheit. In diesem Tag, wenn wir unseren letzten Atemzug, in dem Moment, wo wir unseren letzten Atemzug gegeben haben, getan haben, dann ist ein Strich durch die Rechnung gezogen und dann können wir nichts mehr ändern. Wir können nicht, ne, im Nachhinein uns entscheiden. Ne, aber ich denke jetzt zum Beispiel in einer Rechnung, eine Person, die jetzt eine Buchführung führt von einer Firma oder so, ich kann vielleicht nachträglich einen Brief schicken zum Finanzamt. Ja, da und da war ein Fehler oder so, habe ich festgestellt. Ne, bitte ändern oder so. Aber das im geistlichen Bereich geht das nicht. Im letzten Tag unseres Lebens Können wir noch hingehen und sagen, Gott, vergib mir, Gott, ich will jetzt einen reinen Tisch machen? Theoretisch geht das. Aber wir sollen das nicht darauf hinplanen. Das ist total schlecht. Es gibt Leute, die denken, ja, am letzten Tag meines Lebens werde ich mich bekehren oder so. Und während meines Lebens will ich jetzt ein Sünder sein, voll das Gegenteil machen, was Gott gefällt. Und am letzten Tag will ich hingehen zu Gott, Gott, im Grunde liebe ich dich, im Grunde finde ich dich gut, bitte vergib mir. Ne? Das heißt, das passt nicht einfach zusammen. Das heißt, wenn jemand wirklich die Sünde liebt, das, was Gott nicht gefällt, liebt, kann er nicht hingehen am letzten Tag und sagen, Gott, ich habe eigentlich die Sünde nicht so toll gefunden. Ne? Das passt nicht. Ne? Das heißt, wenn jemand sagt, ja, wenn ich im Sterbebett bin, dann werde ich mich bekehren oder so, das ist eine Illusion. Wenn jemand sich bekehren will, dann soll er sich jetzt bekehren. Wenn jemand Gott liebt, dann liebt er Gott jetzt und nicht nur am letzten Tag seines Lebens. Wenn jemand das Heilige liebt, liebt es es jetzt. Und der Pastor, durch den wir zum Glauben gekommen sind, ich und meine Frau und ich, hat manchmal diesen Satz benutzt. Er hat gesagt, er hat erzählt, dass einige Wissenschaftler haben eine Studie gemacht, das vor, ich weiß nicht, vor 50 Jahren oder so, das schlimmste Schmerz, was eine Person erlebt oder so. Das schlimmste Schmerz. Und die meisten Menschen haben geantwortet, das schlimmste Schmerz ist die abgelehnte Liebe. Ja. Das der schlimmste Schmerz, was ein Mensch erleiden kann. Abgelehnte Liebe. Wenn man jemand liebt und diese Person belächelt uns und lehnt uns ab und weist uns ab, ne? Geh weg, du Trottel oder so. Ne? Und das ist schmerzhafter als jede Krankheit oder ne, jede Verletzung, körperliche Verletzung oder so, sagen die Wissenschaftler. Und wenn jemand so viel für uns getan hat, der hat seinen eigenen Sohn gesendet, um für uns zu sterben, als Beweis seiner Liebe für uns, erinnert euch, Johannes 3,16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, er hat das alles getan, seinen Sohn geschickt. Was passiert dann mit den Leuten, die sagen, nee, ich will das nicht, ne? Das tut Gott weh. Ne? Das tut Gott weh, ich sag mal so. Ne? Natürlich ist Gott eine Nummer größer, aber ich erkläre es einfach mit menschlichen Worten. Es tut Gott weh, das heißt, Gott tut das alles, um den Menschen die Hand auszustrecken und zu sagen, das habe ich für dich getan. Ne? Darum ist auch komisch, wenn wir denken, ja, aber die Sünden, die zählen nicht, ne? Weil hier steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, das heißt, der ist schon verurteilt. Und die ganzen Sünden, die man getan hat, zählen dir nicht. Oder das ganze Gute, die man getan hat, zählt das nicht. Es gibt Leute, die sagen, na, ich bin ein guter Mensch und so, ich gehe schon zum Himmel irgendwie, ne? Schaffe ich das schon, wenn ich sterbe, ne? Weil ich habe niemandem was Schlechtes angetan und so weiter. Ist gut. Ich sage nicht, dass man das nicht tun soll. Nee. Die Bibel sagt, ja, ist wichtig, gut, wichtig, schön und alles. Ein guter Mensch zu sein, ist total wichtig. Aber der Kernpunkt ist das, was Gott getan hat, um uns zu erretten, wenn wir das annehmen oder ablehnen. Wenn jetzt eine Person ihr ganzes Leben gut gewesen ist, aber das Opfer Jesu ablehnt, dann lehnt er die ganze Liebe Gottes ab. Und dann will diese Person noch zum Himmel gehen. Das klappt nicht. Wenn eine Person die Liebe Gottes, die größte Liebesgeste Gottes ablehnt, wie will diese Person noch mit Gott leben? Wie will diese Person noch im Himmel leben? Ne? Geht nicht, das klappt nicht. Darum fasst hier Johannes, der Evangelist, hier das alles so zusammen. Es geht im Kern darum, dieses Geschenk anzunehmen. Und Jesus sagt das. Jesus hat das gesagt. Das ist das Geschenk, an das müsst ihr glauben. Und Johannes der Täufer hat das wieder und wieder argumentiert. Ja, er ist vom Himmel gekommen, er weiß, was er redet, er hat Kenntnis davon. Wenn ihr nicht glaubt, an was Jesus predigt, wen sollen wir dann glauben? Weil er ist der Einzige, der vom Himmel gekommen ist und von dort spricht, weil er sich auskennt. Wenn wir nicht an ihn glauben, wen sollen wir dann glauben? Die Jünger haben das auch irgendwann gesagt, wenn Jesus hat gesagt, wollt ihr auch weggehen? Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Jesus ist die einzige Chance. Das ist die einzige Person, die von dort, von oben, vom Himmel, von der geistlichen Welt hierher gekommen ist und uns das erzählt hat. Einiges davon, nicht alles, aber einiges davon uns erzählt hat. Wenn wir ihn nicht glauben, wenn wir nicht festhalten, ganz hellhörig werden auf seine Worte, die auch zu folgen, die tun oder entsprechend handeln dieser Worte, wohin wollen wir dann gehen? Alles dreht sich um Glauben in diesem Kapitel. Glauben. Und Glauben heißt nicht, sicher zu sein, dass Jesus existiert. Viele sagen, verstehen es so, Glauben heißt, dass Gott existiert. Ja, Gott existiert, ich glaube. Okay, ist ein Teil, das ist wichtig. Wenn wir nicht glauben, dass Gott existiert, dann können wir überhaupt nicht den nächsten Schritt gehen in Richtung der Vollständigkeit des Glaubens. Ein Glauben mit den verschiedenen Aspekten. Glauben heißt, das, was Jesus gesagt hat, als Wahrheit zu erklären und nicht nur mit dem Mund zu sagen, aber auch in unser Herz zu sagen, ja, das ist so. Jesus hat diese Autorität. Er ist der Sohn Gottes. Er hat diese Erfahrung. Und wenn wir jetzt vielleicht im Vergleich zu einer anderen Person sprechen, die eine wichtige Autorität in einem bestimmten Bereich ist, sei es jetzt von der Medizin oder eine Person, die schon die ganze Welt gereist hat und uns erzählt von anderen Ländern, wenn wir so eine Person vor uns haben und die erzählt diese Sachen, diese Tatsachen oder macht einen Vortrag, haben wir natürlich einen bestimmten Respekt für diese Person. Wenn eine Person jetzt 3 Doktortitel hat oder so in der Medizin und jetzt einen medizinischen Vortrag hält, haben wir natürlich einen bestimmten Respekt. Und wir es wäre nicht intelligent, wenn wir das jetzt ablehnen und sagen, nee, der ist blöd oder so, der hat seine Doktortitel gekauft oder so. Und so ähnlich ist es auch mit Jesus. Jesus ist vom Himmel gekommen. Er hat diese Autorität, er hat diese ganzen Kenntnisse. Und wenn wir jetzt ihn ablehnen und sagen, nee, was Jesus sagt, er weiß gar nicht, was er da redet, das ist nicht so sehr intelligent, wenn wir das machen. Das heißt, es macht Sinn, wenn wir ganz aufmerksam zuhören, was Jesus sagt. Und diese Worte, hier in diesem Kapitel hat er 2 Aussagen betont mit diesen Worten. Wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich. Das heißt, das ist wirklich wahr. Das ist ganz, ganz sicher. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und einen anderen Vers. Das mit der Schlange. Auch wo steht das jetzt? Hier 11. Wahrlich, wahrlich, sage dir, wir reden, was wir wissen. Dann sind es 3-mal. Weil das andere ist das mit der Schlange. Ne? Die Schlange hat Moses in der Wüste auf eine Stange gehoben. Und Jesus hat gesagt, so ähnlich wird er, auch Jesus, gehoben werden, weil die Menschen in der Wüste sollten auf diese Schlange gucken, um gerettet zu werden von dem Gift dieser giftigen Schlangen, die die Menschen gebissen haben. Und das ist alles ein Vergleich, dass wir das Werk Jesu verstehen. Schlangen ist ein Symbol für den Teufel, seit Adam und Eva. Und auf Jesus zu schauen, an ihn zu glauben. Natürlich nicht jetzt auf ein Kreuz aufs Holz oder auf ein Kruzifix oder so, aber auf ihn persönlich, auf seine Person. Jesus hat immer wieder gesagt, glaubt an mich, an ihn als Person würdig zu halten. Was er sagt, als Worte von einer Person, die voll mit Autorität ist. Wie viele Doktortitel hat die Person, die am meisten Doktortitel hat an der Welt? Weiß das jemand? Jetzt eine Frage, die ich nie gehört habe im ganzen Leben. Aber sagen wir theoretisch 10, oder? Theoretisch gedacht. Die Person, die am meisten Doktortitel hat in der ganzen Welt, hätte zum Beispiel 10 Doktortitel. Dann mache ich jetzt einen Vergleich, das nicht in der Bibel steht, aber nur, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Wenn so eine Person, ein Arzt, der 10 Doktortitel hat in der Medizin, wenn so eine Person einen Vortrag hält, würde alle Menschen da hingehen und sagen, wow. Und wenn ein Mensch 10 Doktortitel hat in der Medizin, dann hat Jesus 100 Doktortitel in Göttlichkeit, im Reich Gottes und in der geistlichen Bereich. Versteht ihr den Vergleich, was ich meine? Ne? Er ist die Autorität, wenn es darum geht, den Reich Gottes kennen, weil er von dort her gekommen ist. Amen. Halleluja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.